Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's.
Hallo zusammen. Unser heutiger Gast arbeitet seit 20 Jahren mit und in Teams in der agilen Produktentwicklung in unterschiedlichen Domänen als Softwareentwickler und ausgebildeter systemischer Coach. Befasst er sich mit technologischen sowie den menschlichen und sozialen Seiten der Produktentwicklung. Er unterstützt Teams und Organisationen deshalb sowohl in der Verbesserung ihrer Prozesse als auch bei der Optimierung ihrer zugrunde liegenden Technologien und Architekturen. Herzlich willkommen, Peter Götz.
Grüß dich. Vielen Dank. Danke dir, Martin.
Wie geht's dir? Was treibt dich aktuell um?
Gut geht's. Aktuell treiben mich immer noch die Sommerferien um. In Bayern sind wir ja wie üblich die Spätesten und haben noch 1,5 Wochen. Und genau, jetzt schaue ich, dass ich halt das bisschen Büro, was gemacht werden muss, dass ich das erledigt kriege. Mehr passiert heute nicht.
Sehr gut, sehr gut. Wir wollen uns heute über die letzte Konferenz, die wir besucht haben, genau genommen eine UND-Konferenz, das werden wir gleich kurz aufklären, was das ist, nämlich die Agile Lean Europe, die war vom 27. bis 29. August in München, passend in den Sommerferien. Ja. Da waren wir beide Teilnehmer. Du hast eine Session gehalten und da quatschen wir jetzt mal ein bisschen drüber.
Ja. Genau, sehr gerne.
Wie würdest du denn jetzt jemanden erklären, und ich probiere es vielleicht auch gleich, was eine UND-Konferenz ist? Ja, viele wissen das ja, so Open Space, so unter dem Namen und im Englischen Open Space Technology kursiert es. Wie würdest du jetzt jemanden erklären, der es überhaupt nicht kennt?
Also lustigerweise habe ich das erklären müssen, jemanden, der es überhaupt nicht kennt, weil ich bin ja nebenbei in einem Brotbackverein und meine Mitbrotbäcker, die haben nicht gewusst, was eine UND-Konferenz ist. Und ich habe es dann einfach so erklärt, ich habe gesagt, es ist wie eine Konferenz, wo man Vorträge plant und wo es ein festes Programm gibt. Und dann schmeißt man die ganzen Vorträge und das feste Programm wieder weg und macht nur noch die Pausen. So habe ich es erklärt. Und dann das fanden sie erst komisch, dass man nur die Pausen macht, weil sie gedacht haben, da macht man dann den ganzen Tag nichts. Und so ist es ja überhaupt nicht. Ja, aber das war eigentlich die Konfusion fand ich sehr lustig. Ja, dass es schwierig war, für sich vorzustellen, wie man eine Konferenz macht ohne Programm.
Du hast das aber folgerichtig hergeleitet, weil aus dem ist das entstanden, ne, dass man gemerkt hat, in den Pausen, die informellen Austausche, die sind eigentlich viel wertvoller als der Speaker. Und so sind solche Konferenzen, UND-Konferenzen entstanden. Und ja, also im Grunde genommen, das Programm wird quasi bei der Konferenz selbst gemacht. Da gibt es eine sogenannte Sessionplanung. Das heißt, da nimmt man sich eine Stunde Zeit, hat man ein Grid mit lauter Räumen und Zeitslots, also so 15, 20 Slots und jeder hat eine Stunde oder 45 Minuten Zeit, um sein Thema zu behandeln und der pitcht es kurz in ein paar Minuten, ja, und dann kommt der nächste und so entsteht das Programm jeden Tag, ja, und in 3 Tagen ist es durchaus beeindruckend, am Anfang sind es ein bisschen so zurückhaltend, die Leute, am zweiten Tag rockt es dann richtig und der Mehrwert ist halt einfach, man hat ein unglaubliches Spektrum an Themen, die sich natürlich alle um Agilität, Lean und Agile und so natürlich ranken, ja. Aber wir hatten auch einen Talk von der 14-Jährigen über Pokémon-Karten, ne? Also auch das ist möglich, ja. Und der Eindruck, den man dann so gewinnt, denkt man, das läuft ein bisschen chaotisch. Und ja, es ist halt sehr viel Selbstorganisation. Da hängt man da mal eine Session noch dazu oder es entsteht eine wilde Session nebendran oder sowas, ne? Also es ist sehr prinzipiengesteuert. Ein sehr wirksames Konferenzformat. Ist trotzdem Arbeit für die Organisatoren natürlich, ne? Auch wenn man jetzt kein Programm hat, aber umso besser. Welche Session ist denn dir jetzt so als letztes, das ist jetzt schon ein paar Tage her, in Erinnerung geblieben? Gibt es da eine, wo du sagst, an die erinnere ich mich jetzt noch, ne? Weil es sind ja viele, das man hatte am Tag so 5, 6 Dinger, ne, teilweise.
Genau, also es waren schon viele, wobei ich auch gestehen muss, dass ich habe mich dann oft verquatscht am Board mit den ganzen Sessions und habe es dann gar nicht reingeschafft. Aber ich fand tatsächlich ich habe die letzten Minuten nur mitbekommen von der Pokémon-Session und weiß nichts über Pokémon. Also ich selber bin zu alt, glaube ich. Ich habe es nicht als Spieler mitbekommen und die Karten kenne ich auch nicht. Meine Kinder kennen es auch nicht. Und deswegen war das für mich erhellend. Wobei am coolsten an der Session fand ich, dass sich eine 14-Jährige einfach hinstellt vor 200 erwachsene Menschen und sagt, ich erzähle euch was über Pokémon-Karten und dann macht die das einfach. Das finde ich eigentlich, das finde ich noch viel krasser, als dass es so eine Session überhaupt gibt.
Ja, ja, es kann ich teilen. Also ich war in der Session drin und die war auch gut befüllt, ne? Ein paar wollten ihr Anerkennung zollen, ein paar hat es wirklich interessiert.
Ja.
Und die Session war, also die war echt gut. Die war gut moderiert, die war gut strukturiert. Also sie hat halt kurz erklärt, was ist das, Vor- und Nachteile, was sind so die Mechaniken, die dahinter stecken, irgendwelchen, dass da einen Markt gibt sozusagen für diese Pokémon-Karten, wie das strukturiert ist. Also durchaus auch interessant unter Business-Aspekten, unter Produktentwicklungsaspekten auch super interessant, sich das anzuschauen. Also ich fand das wertvoll, ne? Am Schluss hat sie noch ein paar Pokémon-Karten for free verteilt. Also, und das Beeindruckende fand ich halt das mit 14, ne? Also wie muss man drauf sein, dass man sowas mit 14 hinbekommt? Also ich hätte es nicht hinbekommen. Ja, ich bin so ein Spätentwickler, glaube ich. Ja.
Genau. Und auf Englisch. Also ich meine, die ganze Unkonferenz war ja auf Englisch. Und also war das Mädel aus Deutschland? Schon, oder?
Ja, ich glaube ja. Die war von einem der Organisatoren, die Tochter.
Genau. Also, und stellt sie da einfach hin. Also ich hätte mit 14 hätte ich wahrscheinlich eh über nichts sinnvoll reden können auf Englisch, aber ich hätte es auch nicht gemacht.
Ja, ja. Gut. Ja. Und also, das muss man vielleicht dazu sagen, also dieser, das war so auch mein Eindruck, dieses Englische, also es war die internationale, also europäische Konferenz. Und das hat dem Ganzen gut getan. Also waren halt welche aus Ungarn, aus Rumänien, aus Belgien waren da und keine Frage, 3 Tage auf Englisch reden und zuhören und diskutieren ist mega anstrengend für jemanden, der das nicht jeden Tag macht. Ne? Mhm. Das Gehirn ist dann einfach dauernd in Hochleistungsmodus mit dieser zusätzlichen Sprachbelastung, aber in dem Spirit hat es das gut getan, weil wir sind, und korrigiere mich, wenn du da was anderes wahrgenommen hast, aber die deutschen Open Spaces und Konferenzen sind große Jammereien gerade. Also da wird ja die Rezession und die Wirtschaft und agiles Tod und ach und also und da gibt's noch eine Jammer-Session nach der anderen, ja. Mhm. Und auf der Konferenz gab's das gar nicht. Also da gab's eine einzige Jammer-Session, das am dritten Tag von einem Deutschen, ja. Aber sonst gab's das nicht. Also da wird lösungsorientiert, Fokus, in dem Problem denken. Also das fand ich sehr erfrischend.
War's auch. Also und ich war ja letztes Jahr schon, also ich weiß nicht, Martin, warst du schon öfter auf der
Nein.
Okay. Weil ich war letztes Jahr zum ersten Mal und das war auch der Grund, warum ich dieses Jahr wieder hingegangen bin, weil ich mir gedacht habe, das ist so witzig. Und jetzt kenne ich eben auch viele Open Spaces, machen wir in unserer Branche ja schon regelmäßig mal. Aber diesen Spirit, wie du gesagt hast, den finde ich schon extrem konstruktiv, extrem lösungsfokussiert, extrem optimistisch eigentlich.
Ja. Ja. Nee, also fand ich mega. Bei mir ist auch was hängen geblieben. Das war auch lustigerweise auch so ein Off-Topic-Thema im weitesten Sinne. Da ging es um, es war eine Session vom Oliver. Der hat diese Management-Schimpferei irgendwie dicke gehabt und hat einfach mal eine Management-Perspektive reingebracht. Und es war sehr elegant. Der hat uns, war 5, 6 Leute, Agile-Coaches und aus verschiedenen Ländern, ne, und auch noch ein paar andere dabei. Und hat uns ein bisschen in das Licht geführt. Das fand ich super, möchte ich gerne wiedergeben. Da ging es dann darum, um prototypische Situationen, die man in der Teambegleiterrolle oft hat. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie du, ich Scrum Master, ich habe gehört, einer deiner Teammitglieder, ich glaube, der ist ein bisschen depressiv gerade. Es ist irgendwie gefährlich. Schau dir den mal an. Ne? Mhm. Der andere Scrum Master Kollege vielleicht oder sowas. Ne? Und hat dann so gefragt, was würdet ihr machen? Mhm. Also da sind natürlich alle üblichen, gut gemeinten Sachen dabei. Ja, ich rede mit denen, gehe auf die mal zu. Ich probiere da mal was rauszukriegen oder sowas. Ne? Und das hat er uns dann in wirklich bester Manier um die Ohren gehauen. Er hat gesagt, ihr werdet alle gekündigt. Und zwar fristlos, wenn ihr das gemacht hättet und das rauskommt. Mhm. Weil das sind personenbezogene Daten, sind sogar medizinische Daten. Ja, die dürft ihr nicht weitergeben. Ja, das Einzige, was ihr machen dürft, ihr dürft zur HR gehen, die legitimiert sind organisational. Und die es denen sagen, hier, der ist depressiv, ich habe das erfahren, ich habe auch Andeutungen, dass das so stimmen könnte, kümmert euch drum. Punkt. Ende. Mehr macht ihr nicht. Ja? Also gab es natürlich Krawall, so ja, so Moral ist da angetriggert, ne, das kann man nicht machen und so, ich habe da auch eine Verantwortung. Also war gute Session. Also das war wirklich eine Krawall-Session, da wo es wirklich mal ein bisschen zur Sache ging. Ja.
Spannend. War gut. Mist, schon gedacht, dass ich die verpasst habe.
Ja, war super. Also ich fand's gut. Und ich habe das den Spaß bei mir in der Organisation auch wiederholt. Und gedacht, ich möchte das ein bisschen falsifizieren, ob da jeder so drauf ist, ne? Ja, das ist genau das Gleiche, ne? Also da alle erdenkbaren Antworten und alle führen in die direkte fristlose Kündigung, wenn man das weiterdenkt. Ja, ob es dann so passiert, ist natürlich eine andere Sache, ne? Aber juristisch für eine Führungskraft zeigt halt auf, wie welchem Spagat die ist, ne?
Ja, spannend. Ist eigentlich eh interessant, dass diese Perspektive, also auch da wieder deutsche Jammerei, wo ist denn eigentlich das Management in Scrum und Agilität? Also das ist so einer der Sätze, die mich lang genug eigentlich aufgeregt haben, weil es für mich, es hat das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Und das, was du aber gerade sagst, deutet darauf hin oder zeigt, dass es eben schon was damit zu tun hat. Also jetzt muss man dann das Management mit reinbringen und wir müssen auch nicht überlegen, was haben die für eine Rolle oder eine Aufgabe in Scrum. Aber dass es einfach um das gesamte Konstrukt, um das gesamte System geht, das wir da bearbeiten, das ist eben schon wichtig.
Ja. Ja, und wahrscheinlich sind wir uns einig, ne? Also so ein Scrum Master, Agile Coach, also eigentlich mit weitergedacht müsste der eine Führungsrolle sein, ne? Also er ist es ja eh schon informell. Ja, ist es eh. Das tut ihm auch gut, dass er vielleicht nicht die formale Macht hat, die Personalakte zu lesen, ne? Aber wenn man diese Rolle weiterdenkt und entwickelt, dann müsste die eigentlich eine Führungsperson sein, ne?
Und ich habe es bei einigen meiner Kunden habe ich es gesehen, dass es eine Führungsposition auch war, also eine formale Führungskraft, eine Linienführungskraft. Und das kann grob in die Hose gehen natürlich, aber das kann auch sehr großartig funktionieren. Und das, glaube ich, muss man das sehen. Jetzt eine schlechte Führungskraft, wenn man jetzt in diesen Kategorien denken mag, aber eine schlechte Führungskraft wird wahrscheinlich kein guter Scrum Master sein. Eine gute Führungskraft kann aber sowohl ein guter Servant Leader und ein guter Scrum Master sein.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, das bringt mich auf eine Session. Ich glaube, Anna hat die gemacht. Da ging es um die Verantwortlichkeit des Agile Coaches im Großkonzern. Ja, fand ich auch sehr nett. Also da wurde halt viel auch um Unwirksamkeit gesprochen und natürlich finden die sich dann alle in irgendwelchen hyperformalisierten Scrum-Kontexten wieder. Und also das ist so ganz typisch bei so Open Spaces auch, dass man dann während dem Open Space eigentlich gar nicht mehr auf die Session schaut und so voll in seinen Gedanken versunken ist. Ich bin dann teilweise raus und habe das nochmal sortiert, aber für mich führt halt diese Rollendiskussion führt zu falschen Fragen. Weil die Rollenfunktion, die probiert ja Antworten zu kriegen auf Probleme, die möglicherweise auftreten. Und wenn die vorhersehbar sind, dann ist das okay. Also für einen Finance-Chef ist vorhersehbar, dass der die Zahlen sehen muss. Also kann ich ihm die Rechte einräumen. Also die Rolle hat die Rechte, Zahlen zu sehen. Ja? Und bei einem Agile-Coach ist es ja genau umgekehrt. Das sind ja lauter unvorhergesehene Dinge. Das kann mal sein, dass er die Mitarbeiterakte sehen muss. Das kann auch mal sein, dass er die Unternehmensdaten sehen muss, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht. Ja. Also das kann man gar nicht in dieser Rolle standardmäßig zuschreiben. Ne? Also ich würde viel mehr Problem- und Value-Driven denken und dann die Rolle definieren, erst am Schluss oder situativ entscheiden, ob der das sehen darf oder nicht in der Rolle, als jetzt vorher die Rolle zu definieren.
Das ist für mich auch, entschuldige.
Nee, bitte.
Das ist für mich auch eigentlich einer der wichtigen Gründe, warum der Scrum Guide heute ja nicht mehr von Rollen spricht. Warum wir ja heute in den Verantwortlichkeiten denken, dass wir eben sagen, es muss die Verantwortung für den Prozess, für kontinuierliche Verbesserung und für Selbstorganisation, die muss irgendjemand übernehmen. Ja? Wenn die keiner übernehmen würde, dann hätte Scrum einen schwierigen Stand. Ja? Und wer die aber jetzt in einer konkreten Situation übernimmt, ist gerade wurscht. Ja? Also meine Frau und ich, wir sind beide verantwortlich für die, sagen wir mal, ordnungsgemäße Aufzucht unserer Kinder. Und dass die zu sozialverträglichen Menschen werden. Und mal übernimmt der eine mehr diese Verantwortung. Also ich übernehme sie jetzt gerade überhaupt nicht, weil ich mich mit dir unterhalte. Und gehe davon aus, dass meine Frau jetzt gerade im Lead ist. Und zum Teil lagern wir diese Verantwortung als Verantwortlichkeit oder in dem Fall eigentlich eher als Zuständigkeit an Dritte aus, indem wir sie zum Beispiel in die Schule schicken Keiner der Lehrer ist verantwortlich für diese für die Aufzucht der Kinder, aber die sind in dem Fall alle gerade zuständig dafür, dass da kein Unsinn passiert. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, den wir auch in die Organisationen übernehmen müssen. Nur weil es nicht in meiner Stellenbeschreibung steht, kann ich ja trotzdem mich dafür verantwortlich fühlen.
Ja. Ja, genau. Ja, und das setzt natürlich in der Organisation andere Mechanismen voraus. Das heißt, wenn es jetzt um regelbasierte Prozesse geht, also keine Ahnung, jetzt soll der Agile Coach, Scrum Master, wie auch immer, soll dem Vertriebsteam helfen. Naja, da muss er auf diese Vertriebspipeline draufkommen, was die gerade an Leads drin haben. Ja, die sind natürlich immer wohlgehütetes Geheimnis, ne? Ja. Ich kenne Organisationen, wo ich dann teilweise erstmal mit dem Vorstand reden muss, dass ich da einen Zugriff bekomme. Ne? Und das ist halt wenig durchlässig für so situative Problemlösungssituationen. Ja? Und ich glaube, da müssen die Organisationen deutlich umdenken und von ihrem festen Rollenkonzept da irgendwie wegkommen. Ja?
Und das ist aber spannend, weil jetzt sind wir eigentlich, also da sind wir für mich an dem Punkt, wo wir in einen Konflikt reinlaufen. Auf der einen Seite haben wir jetzt gerade eben mit diesem Beispiel des depressiven Mitarbeiters haben wir etwas gehabt, da würde ein Scrum Master natürlicherweise reingehen, ja. Aber legalerweise wäre es vielleicht schlau, sie würden es nicht tun. Und dann haben wir aber Organisationen, die eigentlich an anderer Stelle sehr, sehr stark nach einer, ich glaube, das heißt Need-to-Know-Basis entscheiden. Also musst du das wirklich wissen? Und wenn nein, also wenn es keinen guten Grund gibt, den du nachweisen kannst, dann siehst du es pauschal erstmal nicht. Wo wir eigentlich ja aus der agilen Blickrichtung erstmal sagen, ja, gibt es denn einen Grund, das nicht zu veröffentlichen? Also wäre das eventuell nicht einfach sogar okay, wenn jeder drauf schauen könnte und derjenige, der sich gerade verantwortlich fühlt oder zuständig sein will, der schaut sich das an und hilft dann eben. Das ist eine spannende Diskussion, die habe ich vor ein paar Jahren mit einem sehr, sehr sicherheitsbedachten Kunden diskutiert, weil dort war alles auf einer sehr, sehr strengen Need-to-Know-Basis fixiert. Und da war auch das war auch in den Köpfen sehr stark verankert. Wenn es keinen guten und nachgewiesenen Grund gibt, warum jemand etwas wissen sollte, dann weiß er es halt pauschal erstmal nicht.
Ja. Ja, das ist, wie ITler kennt es, ne, das ist Konzept Blacklist, Whitelist. Und die Lösung ist oft, ich kombiniere beides. Ich mache also nicht nur eins, ich mache Blacklist und Whitelist. Ja. Halte ich für eine schlaue Lösung. Ich erinnere mich an Organisationen, wo ich Zugriff auf alle Daten hatte. Also insgesamt auch Gehälter von den Mitarbeitern und alles, ne? Und da bin ich schon bei dir und ich glaube, das braucht eine gewisse Reife von den Mitarbeitern. Also mit so einer Verantwortung umzugehen, und das ist auch eine Bürde, die man denen da auflädt. Also ich habe dann zum Beispiel bewusst nicht von meinen direkten Kollegen das Gehalt nachgeschaut, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte es nicht wissen, weil mir das egal war. Ne? Und ich möchte das nicht, dass diese Zahl auf mich eine Wirkung hat hinsichtlich Hierarchie, in der Kreativphase und denken mal, oh, jetzt also für das Gehalt hätte ich jetzt ein bisschen mehr Kreativität erwartet, ne? Und so Geschichten. Also das Gehirn macht dann komische Dinge mit einem, ja. Also das, ja, kann ich verstehen.
Ich muss nur ganz kurz, weil in meiner Abschlussprüfung zum Fachinformatiker habe ich nämlich bestimmte Punkte nicht erreicht, weil ich den Begriff Blacklist nicht kannte. Für jeden, der den Begriff auch nicht kennt, weil du ihn gerade genannt hast. Blacklist ist eine Liste von Dingen, die wir prüfen, um zu schauen, wer darf etwas nicht. Eine Whitelist ist genau das Gegenteil. Eine Whitelist regelt quasi, wer darf etwas sehen oder wissen.
Genau, und die anderen werden.
Falls es mal jemand braucht, dass ihr wisst, worüber wir sprechen.
Genau. Und funktional durchlässiger ist die Blacklist.
Ja.
Also auch wenn sie so schwarz klingt, so böse, ja. Also genau, das Humanere und das sicherheitsmäßige, lockerere ist die Blacklist. Ne?
Ist die Blacklist,
also, ja, genau. Also meine Wohnungstür, also der Hausmeister darf nicht rein, ne? Das ist die Blacklist. Mhm. Das hieß aber, alle anderen können rein in die Wohnung.
Genau.
Ganz so, genau. Also das ist das Modell, was auch Organisationen sich bei so Rollenbeschreibungen überlegen müssen. Und man kann es auch kombinieren. Ne? Das wahrscheinlich kommen wir dahin. Ja. Ich hatte auch noch ein weiteres Vergnügen. Und zwar in einer kleinen und feinen Session drin zu sein mit dem Peter Götz. Und der hat da ein cooles Modell erklärt. Und die Zeichnung ist so trivial einfach. Die können wir auch im Podcast erklären. Magst du kurz reinsteigen? Weil ich fand das total erfrischend und passend zum Spirit der schlauen Denker, die Agilität halt weiterdenken. Wie kriegen wir nochmal aus der Nummer raus? Gerade eben. vom Feel-Good-Ding, tralala, hin zu Value-Orientierung auf das Produkt sozusagen einzahlend, als Ausweg aus dieser Krise, die wir gerade haben auch.
Genau. Und jetzt ist es ja so, ich habe ja mit euch zusammen in dieser Session dieses Bild eigentlich, naja, gechallenged. Also die Idee war ja, ist das Bild fertig oder ist es noch nicht fertig? Es ist noch nicht fertig. Das ist die Quintessenz. Aber ich erzähle mal das, was in meinem Kopf momentan gerade ist.
Ja.
Und zwar, was mir persönlich mit den Jahren immer wichtiger wird, ist, dass wir weggehen von ich mache Scrum oder ich mache jetzt Kanban und mache ich das eine oder mache ich das andere. Und wie passt da eigentlich jetzt Team Topologies oder wie passt da Führung mit rein? Da will ich weg, weil das ist für mich, das ist ein Reden über Werkzeuge. Ja, und egal in welcher anderen Branche, also ich, keine Ahnung, ich bin momentan gerade in Diskussionen mit einem Schreiner, weil wir für unser Gäste-WC Schränke brauchen. Und der redet nicht über Sägen. Der redet auch nicht über Hobel, der redet nicht über Fräsmaschinen, der redet nicht über weiß der Teufel, was ein Schreiner sonst noch alles hernimmt. Sondern worüber wir reden ist ein Schrank. Ich will einen Schrank haben. Und in unserer Bubble oder in unserer Branche, wir reden immer total gerne über unsere Werkzeuge. Ja, und dann reden wir drüber, ist Scrum besser als Kanban oder ist Kanban toller als Scrum und was nehme ich für was her? Und die Wertschöpfung, auf die es eigentlich ankommt, die fällt so ein bisschen hinten runter häufig. Und da überlege ich jetzt seit mehreren Jahren inzwischen, überlege ich, wie könnte man diese wertorientierte Denke mehr einnehmen? Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Ich glaube, das passiert vielen gerade in unserer Branche, dass wir versuchen, da ein bisschen einen größeren Blick einzunehmen. Und in meinem Kopf startet es beim Kunden. Der Kunde hat ein Problem und ein Produkt, ja, also ich komme aus der agilen Produktentwicklung, das Produkt ist die Lösung dieses Problems. Ja, und das ist eigentlich der Kern der Wertschöpfung. Und diese Wertschöpfung passiert in der produktorientierten Arbeit eben darüber, dass wir uns als Organisation überlegen, wie schaut denn dieses Produkt aus, das wir liefern müssten, um den Wert zum Kunden zu bringen? Also, keine Ahnung, das Problem ist, habe ich gerade heute gehabt, ja, das Problem ist, ich möchte gerne eine Zahlung aus den USA bekommen, soll aber wenig Geld kosten. Das ist mein Problem. Ja. Jetzt kann ich natürlich, ich kann in Kreditkarten denken, ich kann in Überweisungen denken, ich kann in Zahlungsdienstleister denken, das ist mir alles völlig wurscht, das ist mir alles wurscht. Ich möchte einfach nur eine Zahlung bekommen, ohne möglichst viel Geld zu bezahlen. Und ein Produkt, was dieses Bedürfnis oder diesen Wert schafft, das muss man sich als Organisation überlegen. Ja, und da muss man eben wissen, wer ist der Kunde genau? Also welches Bedürfnis hat er? Wie tickt er? Was ist ihm wichtig? Welche Qualitätsanforderungen hat er? Und so weiter und so weiter. Und aus diesem Konstrukt des Produkts entwickeln wir üblicherweise dann eben die Struktur des Produkts. Ja, in der Softwareentwicklung nennen wir das Architektur. Deswegen verwende ich den Begriff auch gerne. Wir überlegen uns also, welche Architektur hat dieses Produkt, um die Qualitätsziele und die Wertziele des Kunden zu erreichen. Und häufig ist es so, bei dieser Entwicklung der Architektur lernen wir, dass der Schnitt, also unsere Idee für das Produkt, nicht so ganz passt. Ja, und dann verändern wir dieses Produkt. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es zu groß, vielleicht ist es zu klein, vielleicht muss da noch was rein oder es muss was raus oder wir müssen irgendeine Abhängigkeit auflösen oder. Und diese bidirektionale Verbindung, also dieses Feedback zwischen Produkt und oder diese Beeinflussung zwischen Produkt und Architektur, die ist für mich wichtig. Und aus diesem System entwickelt sich dann üblicherweise eine Organisationsstruktur, in der wir dieses Produkt liefern können. Ja, also wir bauen Teams, die sollen nicht zu klein sein, damit sie was schaffen können von Wert, die sollen aber nicht zu groß sein, damit wir eben soziale Dynamiken noch gut im Griff haben. Und auch diese Organisations- oder Teamstruktur hat jetzt eine Rückkopplung auf die Architektur oder auch auf das Produkt. Und weil wir, und du hast es vorhin selber gesagt, ja, weil wir eben im agilen Kontext üblicherweise nicht regelbasiert sagen können, jetzt wenn wir dieses tun, dann wird jenes passieren, sondern weil wir hier eben im komplexen Rahmen unterwegs sind. Deswegen müssen wir unsere Hypothesen üblicherweise so schnell wie möglich vertesten, damit wir mit dem Feedback aus der Hypothese N-1 die Hypothese N bilden können. Und das ist jetzt quasi so dieses Bild in meinem Kopf. Wie kann ich ein Produktschnitt und Architekturschnitt und Teamschnitt und einen gut funktionierenden Fluss in diesen Schnitten herstellen, um möglichst viel und möglichst großen Wert, guten Wert für den Kunden zu erschaffen.
Ja. Nee, es war sehr interessante Session. Gab es durchaus Feedback von den Kollegen, die dann mit Pfeilen und da ist nochmal eine Rückkopplung und hier und sind dann in die Komplexität eingestiegen. Ich fand's erfrischend einfach. Eine konsequente Weiterdenken von Conway's Law steckt da drin für mich. Finde ich mega. Und halt auch eine ganz klare Ausrichtung, also Richtung Kundennutzen. Also wie mit dem Schreiner, ja. Und ich habe dann auch für mich nachgedacht, warum machen wir das? Ne? Also wie beim Schreiner. Der Schreiner kommt auch nicht und sagt, boah, ich habe hier den vollgeilen Hobel, schau, da habe ich jetzt voll die Kante voll geil geschliffen und so. Da kann ich so richtig, da rockt so richtig, wenn wir hobeln, ja. Und dann sagen wir, jetzt geh weg, ich will den Schrank, ich will deinen Hobel nicht kaufen. Ja?
Genau.
Also, und wir machen das, ja. Und also wahrscheinlich ist das auf Gegenseitigkeit, ne? Also die Unternehmenslenker meinen, dass sie auch was von Organisationsentwicklung verstehen, ja. Und das sind wahrscheinlich dann die schlechtesten Schreinerkunden, die selbst Möbelbauer sind, sagen, du, welche Säge nimmst du daher? Ich möchte schon eine saubere Kante. Ja? Aber das in der Praxis wird der Schreiner sagen, du, na, das ist mein Ding, ja. Also du kaufst das Ergebnis, das Endprodukt und in dem Kontext einer agilen Transformation oder wie auch immer oder einer Transformation des Unternehmens, ja, können wir und ihr schon reden und dieses Nicht-Reden über Werkzeuge bringt uns aber zu den richtigen Fragen. Weil da kommen wir auf den Punkt, ich sage, was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Was ist deine Hypothese? Was ist deine Wette? Warum glaubst du, dass du die Firma umbauen möchtest jetzt gerade? Weil alle anderen das auch machen, weil das Scrum cool ist, weil das Tool so geil ist? Eine schlechte Idee, ne? Also der Schreiner baut auch nicht seine Werkstatt um, weil jetzt gerade eine neue Kreissäge auf den Markt gekommen ist und der baut seinen ganzen Laden um. Ist dann nicht produktiv, nur wegen der coolen Säge. Ja? Mhm. Also, nee.
Genau. Genau, da will ich hin und da möchte ich eigentlich, und das ist so ein bisschen auch das, ja, ich spüre das bei vielen Kollegen, dieses Bedürfnis, dass wir eben überlegen, wie können wir, der Begriff ist so ausgelutscht, aber er ist trotzdem ergreift, finde ich ganz gut, wie können wir das ganzheitlich angehen? Also wie können wir über unseren eigenen, und jetzt keine Ahnung, jetzt bin ich vielleicht der super Experte in Architektur und Architekturarbeit, und wie können wir als diese verschiedenen Experten in unseren jeweiligen Teilgewerken, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass der Wert möglichst gut zum Kunden kommt? Ja, das ist die Idee, die für mich da ist. Und ich glaube, die meisten Organisationen haben keine wahnsinnig guten Antworten. Also ich glaube, es gibt viele Organisationen, die immer bessere Antworten haben. Und das merken wir ja auch. Ja, also als Kunden merken wir das, weil eben bei uns häufig sehr, sehr guter Wert auch ankommt. Also wenn ich an viele Softwareprodukte denke oder wenn ich an Devices denke, die ich kaufe oder die ich mir besorge, da sind häufig auch sehr, sehr gute Ideen mit drin. Aber ich glaube, gerade die etablierten, ich glaube, gerade die großen Organisationen oder auch die vielleicht eine wahnsinnig gute Idee haben, aber prozessual nicht gut aufgestellt sind, ich glaube, die können davon profitieren, dass wir eben sagen, wir wissen, du bist Chemiker, du weißt wirklich was, keine Ahnung, wie funktionieren chemische Elemente zusammen, aber wie ein Produkt draus wird aus diesen Rohstoffen, da müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Und da möchte ich gerne mit dabei sein, da möchte ich helfen.
Ja, ich sehe das auch für große Unternehmen eine große Chance, ne? Also indem sie mehr Richtung integrativ denken, Richtung Gesamtprodukte denken, ja, schaffen sie natürlich auch eine ganz andere Kundenbindung. Also wenn ich als Großunternehmen nicht den Bohrer verkaufe, sondern das Fertigungszentrum, vielleicht sogar noch die Menschen mitverkaufe oder was auch immer, ja, dann habe ich eine ganz andere Kundenbindung, ne? Und einen ganz anderen Wert, den ich stifte. Also der will jetzt irgendwie Dinge fräsen, ja, aber er will nicht den Bohrer kaufen oder den Fräser. Also ich denke auch für Großunternehmen macht es Sinn. Und diese integrativen Ansätze, wir können die ja beobachten, ne? Also Nvidia zum Beispiel, ne? Also die Prozessoren eigentlich verkaufen und im Ganzen haben sie ein ganzes Ökosystem an Entwicklern um diese Grafikchips konstruiert. Und auch da, der Kunde will eigentlich kein Grafikchip kaufen, ne? Also der will ein Problem seiner KI-Lösung, der will das haben, ne? Die könnten umsonst sein, die Dinger, ne? Also der wird immer noch was bezahlen für das andere, ne? Was dann rauskommt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das war so ein, es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also viele Sessions gingen auch so Richtung Wert. Wie können wir Wert sichtbar machen? Wie können wir Wert kategorisieren? Wie ist der Wert des Agile Coaches? Also da fand ich ich weiß nicht, ob du da drin warst, das war wahrscheinlich eine Inspiration aus deiner Session, glaube ich, weil der hat im Grunde genommen den Agile Coach als Produkt gesehen. Mhm. Also wenn der jetzt ein Produkt wäre, wie müsste man das beschreiben? Und hat dazu das nicht ganz mehr frische, aber das Kano-Modell dafür verwendet. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus der Produktentwicklung. Ja, genau, kennst du. Also da geht es um drei Basismerkmale, die jetzt beim iPhone zum Beispiel, das kann telefonieren. Das steht nirgendwo auf der Verpackung, das nimmt jeder an, dass das klar ist, ne? So, dann gibt es diese Leistungsmerkmale, die stehen auf der Verpackung drauf. Ja, 3-Megapixel-Kamera, 15-Megapixel, jetzt neues Feature, irgendwas. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, das sind die Begeisterungsanforderungen, die nirgendwo draufstehen, aber die ich beim Erleben des Produktes entdecke. Ja, also Apple ist da Meister drin. Man sagt sich, wenn man mal im Porsche gesessen ist, dann ist das genauso. Ja. Also, dass man dann so plötzlich so, oh, ah, das ist aber cool, das wusste ich auch nicht, dass das gibt. Gell? Und so könnte man jetzt auch die Fähigkeiten von unseren Scrum Master und Agile Coaches einordnen. Und die Methoden und die Tools, die würde ich mittlerweile vermutlich, also das ist ein dynamisches System, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, verändern sich die auch. Ne? Also früher war vielleicht Telefonieren keine Basisanforderung. Ne? Also Methoden, Tools, Wissen, Konfliktmoderation, Auftreten, Kommunikation, das ist schon Basisanforderung von einem Agile Coach. Das muss er haben. Ne? Und die Leistungsanforderungen, die ich dann auf die Verpackung draufschreiben würde, das wären irgendwie besondere Referenzen oder besondere Expertisen, besonders Expertenwissen, also was das heraussticht oder so. Und die eigentlichen Begeisterungsanforderungen für mich sind momentan solche Sachen wie systemisches Denken und Organisationsentwicklung. Mhm. Weil da sind die immer total geflasht. Wow, was, der Agile Coach kann auch Organisationsentwicklung, was ist da los? Ja. Mhm. Und das ist toll, dass ich das krieg auch noch dafür. Ja. Und natürlich müssen wir dann auch über den Tagessatz nochmal reden, ne, wenn er da so begeistert ist, ne? Keine Frage, wenn wir da gerade Unternehmensberatung machen. Aber das fand ich eine sehr interessante Fortsetzung von dieser Kategorisierung aus der Produktdenke heraus und dieses Problem verbindet von wie platziere ich jetzt einen Agile Coach als Produkt oder als Leistung. Ja.
Und auch das ist wieder lustig, weil du hast es vorher angesprochen, in Bezug auf die Ale und auf die optimistische Grundhaltung eigentlich derselben. Jetzt wissen wir beide gerade, dass der Markt ist schwierig. Ja? Es ist momentan nicht so, dass die Leute mit Schubkarren voller Geld vor den Türen stehen und sagen, nehmt es, ich brauch's nimmer, sondern wir müssen uns schon strecken, auch als Coaches und als Berater und im Bereich und im Kontext Agilität. Aber ich glaube, wenn wir diesen Mehrwert, den wir liefern, wenn wir in der Lage sind, den auch zu kommunizieren und wenn wir in der Lage sind, den dann auch tatsächlich zu liefern und nicht nur zu schwätzen, dann ist es für Organisationen, glaube ich, relativ klar, dass immer dann, wenn sie mehr bekommen, als sie bezahlen, ist es gut. Das ist das, ja. was ich auch heute schon seit Jahren mache mit meinen Kunden, wenn ich Trainings verkaufe oder auch wenn ich Coaching verkaufe und es heißt, oh, das ist aber ganz schön teuer, sage ich, ja, freilich ist es teuer, ja, aber wenn es dir mehr bringt, als du zahlst, ist es wurscht. Ja? Und du musst dir nur überlegen, kannst du mit dem Hebel, den ich bereit bin und in der Lage bin anzubieten, kannst du mit dem mehr erzeugen und erwirtschaften, als du für mich zahlst. Fertig.
Ja.
Und da ist es, und das will ich nicht kleinreden. Ja? Also ich will jetzt eine sauber moderierte Retrospektive bei weitem nicht kleinreden. Das ist großartig, wenn man das kann und wenn man das macht. Aber das ist wenn man in der Lage ist, genau, das ist gutes Handwerk. Aber wenn ich dann noch in der Lage bin, die Ergebnisse aus dieser Retrospektive in die Organisation so reinzutragen, dass sich tatsächlich auch was verändert, dann bin ich eigentlich wirklich wirksam.
Ja, genau. Also ich sehe das auch als massiven Hebel für die Zukunft, dass diese Agile Coaches in die Wirksamkeit reinkommen. Und natürlich muss man Rahmenbedingungen verändern. Natürlich muss man ihnen dann die Informationen geben. Man muss ihnen möglicherweise auch einen gewissen Freiraum geben, um nachzudenken drüber. Ne? Also jemand, der prozessual voll ausgelastet zu 100%, der wird den Teufel tun, sowas zu machen, was du beschreibst, weil da hat er noch mehr Arbeit, ja? Also das schafft er dann nicht mehr, ne? Also das heißt, er braucht Kapazitätspuffer, um das zu machen, also weil das Arbeit ist und das erzeugt ja neue Arbeit und die muss er vielleicht auch machen. Also das heißt, eine Auslastung von 100% ist da eine blöde Idee, ja?
Jetzt warte mal, nee. Heißt es dann, dass es gar nicht so ist, dass ich mit als Scrum Master 5 Teams gleichzeitig machen kann, weil ich habe ja einen Sprintwechsel jeden Tag dann, oder?
Ja, genau. Also das ist so die Spitze des Eisbergs, ja, genau. Also das ist die 5 Teams betreuen, Sprintwechsel, Moderationsmaschine.
Ja, genau.
Die dann Ja, also diese Moderationsmaschine, die entkräftet natürlich auch mit der Zeit, ne? Wenn du halt 5 Teams hast und den jeden Team montags 5-mal erklären musst, warum wir jetzt nicht demokratisch abstimmen, wie wir was machen, ja? Weil Demokratie in dem Fall keine gute Lösung ist, dann irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Ich kann es verstehen. Ich kann es echt verstehen. Ja. Und aus der Rolle würde ich die gerne rauskriegen, Menschen. Also deshalb ist das Richtung Produkt- und Kundenvalue-zentrierter Ansatz von dir eine schöne Idee. Und du sagst es, ne, die Leute haben nicht mehr Schubkarren voll Geld. Ne, wir haben es ja gemerkt, im Closing ging es ja, glaube ich, auch um die nächste Challenge in Europe und auch über Sponsoren wurde da geredet. Also die Veranstalter, die haben teilweise ihr persönliches Fortbildungsbudget von der Firma in das Event reingesteckt, damit sie das stattfinden lassen kann. Ne? Ja. Also ich denke mal, so ein kleiner Aufruf für die nächste Ale, die ist im Belgien, ne, haben sie gewotet, ne? Belgien, Leuven.
Ja. Nach Leuven.
Genau, also die suchen bestimmt schon, mit Sicherheit suchen die Sponsoren, meldet euch, ne? Wenn ihr jetzt das gehört habt und begeistert seid und da Spaß habt, dann investiert da ein paar Geld, kriegt ihr bestimmt auch ein paar Gratis-Tickets, bin ich mir sicher. Mhm. Ja. Das läuft, ja. Das Beste zum Schluss, magst du mir das noch mit dieser Monte-Carlo-Simulation erklären? Das war echt cool. Und zwar, am letzten Tag haben wir quasi einen Counter gesehen von den Leuten, das war eine Schlange von 40 Leute, die anstehen, jeder pitcht halt 2-3 Minuten sein Ding und dann hat man natürlich einen festen Zeitslot von einer Stunde und da war eine Prozentanzeige, die hat uns quasi immer geforecastet, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir schaffen, um 13 Uhr fertig zu sein. Ja, das hast du aufgezogen, oder? Was war da?
Genau. Also, und das ist sehr traurig, dass die alle so diszipliniert schon waren am dritten Tag, weil, weil wir waren ja immer weit über 90% Wahrscheinlichkeit, dass es in der Zeit hinhaut. Mhm. Und es wäre viel cooler eigentlich gewesen, wenn das nur 60% gewesen wären und jeder fängt zum Schwitzen an und die letzten 10 sagen, oh, wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr dran. Aber die Idee war, letztes Jahr auf der Agile Lean Europe in Budapest, also eine Wanderkonferenz, die letztes Jahr Budapest, dieses Jahr München, nächstes Jahr Leuven in Belgien. Und es waren einige Kanban-Trainer, so wie ich da. Und wir haben über Flow und über Forecasting gesprochen. Wir haben auch über Monte Carlo gesprochen. Und nach einer Session kam eben mal ein Teilnehmer in der Session zu uns. Da standen noch ein paar Trainer rum und hat gesagt, das mit dieser Vorhersage und wie soll denn das gehen? Also wir simulieren und Monte Carlo und 10.000 Durchgänge und wie läuft denn das? Und dann haben wir eben überlegt und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das für den nächsten Tag. Also es war auch der dritte Tag, also der zweite Tag, an dem er kam. Und dann hatten wir noch den dritten Tag Ale. Und dann haben wir in Google Spreadsheets haben wir eine sehr, sehr einfache Simulation laufen lassen. Ja, und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben immer die Länge der aktuellen Warteschlange eingetragen. Also war einfach ein Feld, da stand eine Zahl drin. Und einer musste immer halt rumschauen, und wie viele Leute kommen quasi dazu oder wie viele Leute gehen weg in der Warteschlange. Wir haben pro, ich glaube, 5 Sekunden oder 10 Sekunden haben wir den Durchfluss, also Throughput, gemessen, also wie viele Leute verlassen die Warteschlange, weil sie fertig sind mit Pitchen. Und wir haben diese Durchsatzdaten des Marktplatzes haben wir verwendet, um 10.000 Durchgänge zu simulieren wie wahrscheinlich ist es, dass wir in der zur Verfügung stehenden Restzeit mit den Durchsatzzahlen, die wir schon haben, die Schlange komplett abarbeiten. Also eigentlich ein sehr einfach, also mathematisch sehr einfaches Konstrukt, weil wir müssen nur zählen und addieren. Und die Ergebnisse sind aber eben erstaunlich, erstaunlich korrekt. Ja, und das eigentlich ist es ja diese Warteschlangen-Simulation, die hat ja überhaupt keinen echten Zweck, sondern das ist ja nur eine Spielerei. Aber wenn wir das dann transportieren in den Arbeitsfluss von Organisationen, und wir dort Fragen haben wie, ja, sag mal, wie viel Arbeit schaffen wir denn eigentlich so in den nächsten 3 Wochen oder in den nächsten Quartal von mir aus? Dann können wir die gleichen Daten, die wir dort auch zur Verfügung haben, können wir auch nutzen. Oder kennen wir auch, wie viel Stück Arbeit passt denn in den Zeitraum von x Wochen? Oder wir haben noch 100 Stück Arbeit übrig. Bis wann sind die fertig? Diese 2 Fragen können wir mit so einer flussbasierten Simulation sehr, sehr gut beantworten.
Ja. Und vor allen Dingen hier immer der Hinweis, immer eine Zahl mit einer Wahrscheinlichkeit. Also nicht einfach eine Zahl und so tun, als wäre das 100%, ja, so wie wir es so laienhaft machen, sondern Also mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist das und das. Mit 60 das und das. Also das ist, finde ich, das ist der eigentliche Mehrwert von solchen Dingern dann. Und ja, ich meine, jetzt ist das Ende vom Jahr, ne? Budget wird eh knapp, ne? Das heißt, Forecast vom Budget, macht es mal mit der Monte Carlo Simulation. Die Budgetdaten von Januar habt ihr noch bis heute, ne? Da können wir das wunderbar simulieren. Also Datenmenge ist da. Und ja, wenn ihr nicht so gut programmieren könnt wie der Peter, dann lasst euch von ChatGPT helfen, ne? Das genau. Macht euch auch gern irgendein Perl-Script raus. Also das funktioniert wunderbar.
Das kann ich nur erstaunlich gut, genau.
Ja. Und also und diese 80% Wahrscheinlichkeit, also das ist schon, also mich haut's auch jedes, ich nutze das auch, mich haut's jedes Mal von Socken. Ja. Mhm. Also zuletzt habe ich es, glaube ich, bei unserem Haushaltsbuch, was wir geführt haben, monatliche Ausgaben, flexible Ausgaben habe ich das gemacht. Und gesagt, so, jetzt machen wir die nächsten 3 Monate Forecast. Das spielt also nur 2 Wochen Daten erfasst, ne? Also nicht aber ein ganzer Monat, ne? Würde ich sagen, ja, da muss ja der ganze Monat sein, ne? Damit da alle flexiblen Ausgaben drin sind. Nee, gar nicht, muss gar nicht. Ne? Hat wunderbar funktioniert.
Und das Spannende ist ja, wir können dann auch über unsere Risikotoleranz sprechen. Also, weil wir häufig bei Vorhersagen geht es ja darum, okay, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht? Das ist eine binäre Entscheidung. Und weil jeder weiß, ja, warte mal, wenn ich falsch liege, dann ist das eigentlich gar nicht so gut für mich und für mein Team und für meine Reputation. Und deswegen spiele ich es vielleicht auch sicher. Ja? Und dann überlegt man sich ja mit dem Sicherheitspuffer, ist das wirklich schon ausreichend? Ja, dann legen wir noch was drauf. Das heißt, wir puffern das Zeug immer nach hinten und vorne ordentlich weg. Und trotzdem funktioniert es nicht, weil wir eben nur diese binäre Erfolgsgeschichte. Ja. Und wenn wir aber jetzt plötzlich sagen, hey, wie viel Sicherheit brauchen wir denn? Also ist es in Ordnung, in einem von 5 Fällen daneben zu liegen? Dann ist 80% super. Wenn wir sagen, auf keinen Fall. Wenn einer von 5 daneben geht, dann stirbt jemand. Dann würde ich vielleicht eben sagen, dann brauchen wir eine höhere Wahrscheinlichkeit. Brauchen wir 95% Konfidenz. Heißt aber, um mit 95% Konfidenz eine Aussage zu treffen, muss meine Aussage defensiver werden. Ja, also ich muss dann eben weniger, ich sage weniger vorher. Und dieses Konstrukt aus Risikotoleranz und Vorhersage, das finde ich total interessant mit Kunden. Ja. Und oft finden wir raus, ich brauche bloß 60% Konfidenz.
Ja, genau. Also das ist halt dann die Wette, ne? Wie viel zocken möchtest du denn? Ne? Und manchmal reicht es, manchmal reicht es nicht.
Ja. Ja.
Zum Abschluss, ich frage immer die Frage so im Sinne der Erwartungserwartungen. Gibt es irgendwas, was du jetzt gedacht hättest, ich hätte es gefragen müssen und ich habe es aber nicht gemacht? Gibt es da was?
Nein. Das liegt aber daran, dass ich natürlich wie immer schlecht vorbereitet bin. Und ich war jetzt schon überrascht, dass du überhaupt über das Monte Carlo noch reden willst, weil wir haben natürlich drüber geredet, aber ich find's spannend, dass du dran gedacht hast, weil ich hätte nicht mehr dran gedacht.
Ja, also ein bisschen vorbereitet habe ich mich natürlich, ne, das ist klar. Aber nee, passt für mich fein. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich herzlich für deinen Austausch und zur aktuellen EL 2025. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann in Belgien nächstes Jahr oder früher oder wie auch immer.
Ich hoffe schon. Vielen Dank für die Einladung, Martin.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.